Er, der zu ihnen sprach, jetzt ein Zitat in Jesaja, er, der zu ihnen sprach, dies ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Ermüdeten und dies die Erquickung. Das ist das Heilsangebot Gottes. Das ist das Heilsangebot Gottes an wen? An Israel. Haben sie es angenommen? Einige. Die meisten nicht. Bis heute nicht. Das steht dann hier. Aber sie wollten nicht hören. Konnten sie nicht hören? Doch, sie konnten. Sie haben es gehört. Das sieht man in Apostelgeschichte 2. Sie haben es gehört. Aber sie haben es verworfen. Und Israel ist ein Bild auf wen? Auf die Natur, des alte Natur des Menschen. Jeder Mensch hört das Reden Gottes auf verschiedenste Weise. Kann jeder Mensch hören? Ja. Will jeder Mensch hören? Nein. Nächste Stelle, Jesaja 30. Jesaja 30. Man sagt nicht einfach so, Jesaja ist das Evangelium im Alten Testament. Das hat schon etwas. Vers 15. Denn so spricht der Herr, Jehova, der Heilige Israel. Jetzt kommt das Evangelium. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Das Angebot Gottes, indem er dem Menschen, auch uns und Israel sagt, wenn wir Vertrauen haben auf ihn, dann ist Rettung da. Die Rettung ist dann da. Der Vers ist noch nicht ganz fertig. Aber ihr habt nicht gewollt. Und dann sagen sie, was sie wollen. Das sagen sie, was sie wollen. Noch die letzte Stelle dazu, zu diesem Thema. Kapitel 1, Jesaja 1. Verse 18 und 19. Jesaja 1, Vers 18. Kommt, denn und lasst uns miteinander rechten, spricht Jehova. Schon interessant. Dieser Dialog, kommt, wir wollen miteinander rechten. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Das ist das Wollen Gottes. Das ist das Wollen Gottes. Er will den Sünder entsündigen mit 4. Mose 19. Entsündigen. Vers 19. Wenn ihr willig seid und höret. Der Mensch hat ein Wille und eine Verantwortung. Das Ohr, Gehör, hat auch etwas mit Gehorchen zu tun, habe ich mal gelesen in der Sprachentwicklung. Hör, gehorchen. Er hört und muss gehorchen. Wenn ihr willig seid und höret, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Den Segen genießen, den Segen genießen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert verzehnt werden. Denn der Mund Jehovas hat geredet.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, diese Souveränität, sowohl Gottes als auch des Menschen. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, warum? Es gibt Naturgesetze, die funktionieren hundertprozentig. Wenn wir auf einem Turm stehen und einen Schritt zu weit nach vorne machen, werden wir immer nach unten fallen, entsprechend der Schwerkraft. Als Beispiel. So können wir, was die Natur betrifft, sagen, die ist im absoluten Gehorsam Gott gegenüber. Wir sprechen aber bei dem Thema, was ja Hans-Peter so schön ausgedeutet hat, nicht über Naturgesetze, sondern über die Moral. Und da handelt es sich um den Umgang zwischen souveränen Personen, dem Schöpfer, der alles geschaffen hat, dem Geschöpf, dem doch eine ganze Menge Souveränität gegeben worden ist, da es im Bilde Gottes geschaffen wurde. Und da gibt es natürlich jetzt die Frage, erwidere ich als Geschöpf die Liebe Gottes? Denn er hat ja allein durch die Erschaffung des Menschen mit dem Paradies und all den Gaben, die dort zu finden waren, zum Ernähren und zum Leben, was Perfektes, also was sehr Gutes geschaffen. Und das ist, der Mensch ist das Problem, es reicht ihm nicht. Er kann verführt werden und er wurde verführt. Und seither geht es ja nur bergab. Die zweite Liebe, oder die zweite Akt der Liebe, den Gott gezeigt hat, ist ja dann das viel Größere, wo er seinen Sohn gegeben hat. Das wird ja auch im Johannesbrief geschildert, wo Gott ist Liebe, steht 1. Johannes Kapitel 4, glaube ich, ist das. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor. Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben. Das ist 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also damit will ich es mal bewenden lassen. Also das, die erste, ich hatte ja gesagt, die erste Liebe war, dass Gott alles geschaffen und dem Menschen alles zur Verfügung gestellt hat, um zu existieren. Und sogar Gemeinschaft hatte er gegeben. Und das jetzt, was hier gekommen ist, ist ja noch viel größer. Da hat sich Gott, ja, da ist Gott gekommen und Mensch geworden und hat ein sündloses Leben geführt und ja, viele Menschen gesegnet, geheilt, mit dem Wort Gottes versorgt durch seine Predigten. Und was macht der Mensch? Er kreuzigt diesen. Und ja, das war natürlich nach dem Plan Gottes auch so gedacht, dass er dann wirklich, als dass Jesus Christus dann die Strafe für die Sünde zahlen musste am Kreuz, was aber unsere Verantwortung, ich sag mal unsere, sowohl der Juden damals, die ihn gekreuzigt haben, als auch unsere, die wir gesündigt haben, nicht wegnimmt. Die ist da. Wir müssen dann einfach erkennen, dass das, was er getan hat, uns zur Rettung diente und dient. Und das ist jetzt eine Sache, die können wir akzeptieren oder nicht. Es ist ja so, wenn Menschen zusammenkommen, Mann und Frau, ist es immer eine freiwillige Sache. Beide müssen wollen. Die meisten von uns sind verheiratet. Das sagt man dann, ja, ich will. Beide. Es ist nicht, dass einer muss, sondern er sagt, ich will. Und das ist es, was auch unser Gott hören will. Ich will. Und das sind so die Gedanken, die ich bei diesem Thema Souveränität eigentlich schon öfters gehabt habe. Und möchte noch danken, Herr Jesus, Dank, dass du uns nach dem ersten Versagen der Menschen gleich nach der Schöpfung doch einen Weg der Gnade gegeben hast, den wir ergreifen dürfen, wenn wir wollen, wenn wir gehorchen wollen, wenn wir deinen Weg, den du uns offenbart hast, gehen wollen, dann sind wir gerettet. Denn du hast ja alles bezahlt, was an Strafe für Sünde ausgesprochen war. Du bist durch den Tod gegangen. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Wegen diesem Wort souverän, ich weiß jetzt nicht genau, was es genau beinhaltet oder sprachlich, woher es genau kommt. Aber eines muss man einfach immer auch wissen. Wie jedes Wort muss es irgendwie definiert werden. Und das Wort Gottes definiert sich ja immer zuerst, also immer in sich selbst und dann immer vom näheren Kontext zum weiteren Kontext mit beachten und so weiter. Und auch bei diesem Wort souverän, das ja in der Bibel selber nicht vorkommt, aber dem Charakter nach natürlich sehr wohl, muss man auch immer sehen, dass das, ich sage jetzt mal, nicht von der Philosophie herkommt, aber die Philosophie natürlich diesen Begriff sehr stark für sich beansprucht oder irgendwie verwendet, ich sage jetzt mal, biblischen Sinne missbraucht. Und das sehen wir auch in den christlichen Christenheit, wie das missbraucht wird. Und ich nehme jetzt nur ein Beispiel. In der Brüderbewegung, da ist Souveränität Gottes, ist immer ein Gottwort und meint nie das, was wir vermutlich damit meinen. Muss man einfach wissen, dass man da nicht irgendwie reinfällt. Sie stecken da immer diese fürchterliche Lehre des Calvins hinein und sagen, ja, Gott habe erwählt in den Himmel und den Rest in die Hölle. Und dann gibt es da noch so Differenzen, weil sie ja selber merken, dass es nicht völlig daneben ist. Aber ich möchte schnell wieder auf 1. Mose 2 zurückkommen. Ich finde das immer so interessant, wie klar das Wort ist und wie wir hier alles finden oder sehr vieles finden. Und wenn wir lasen bei Vers 17, ich gehe jetzt zu Vers 15 zurück, ganz kurz. Und Jehova, also 1. Mose 2, Vers 15. Und Jehova Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also wir sehen, und das haben wir auch von Wolfgang gehört, es gibt Grenzen. Und Gott setzte den Menschen in seine Grenze, seinen Lebensraum, sage ich jetzt dem. Das ist nicht einfach so die ganze Erde, sondern damals war es dieser Garten Eden. Und er gab ihm eine Aufgabe, ihn zu bebauen, ihn zu bewahren, ohne dass wir davon Details lesen oder Grenzen jetzt zunächst. Aber das war der Ort, der irdische Ort und ihre Aufgabe. Und dann haben wir auch gehört von diesen Grenzen von Natur, Gesetzen, die uns auch Grenzen geben. Das kann man vielleicht wie ist ein von Gott gegebene natürliche Grenze. Und es gibt aber auch moralische Grenzen. Und hierzu hat Gott dann eben, was wir ja gehört haben im Vers 16, Jehova Gott gebot dem Menschen. Er gebietet ihm etwas. Er gibt ihm nicht nur einen Bereich, wo er wirken kann, wirken soll, sondern er setzt auch da seine Grenzen. Und das Ganze ist natürlich auch eine Prüfung. Eine Prüfung von diesem Mensch, von diesem noch nicht gefallenen Mensch. Dieser Mensch war ja sündlos, also ohne Sünde. Er hatte noch keine Sünde getan. Er konnte Sünde tun. Er konnte sich eben gegen die Gnade Gottes, gegen dieses Gebot auflehnen und wurde jetzt gleich schon geprüft. Wenn es uns das vielleicht beim Lesen da nicht gerade sofort klar ist, aber es ist eine Prüfung. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, das ist dann die Grenze, oder? Das eine sollst du tun, das andere, das ist dann der Bereich der Beginn und der Bereich des Endes. Und zwischendrin steht der Mensch, da soll er moralisch oder in seiner Tätigkeit etwas tun. Und die Moral ist natürlich mit eingepackt. Das ist eine Grenze. Von diesem Baum darfst du nicht essen. Auch wenn dieser Baum natürlich schöne Früchte hatte, wie wir von Eva wissen. Begehrliche Früchte, und das zeigt ja dann gerade diese eigene Souveränität des Menschen, von der wir ja auch gehört haben, wie diese sich natürlich lockt und über die höher gestellte Souveränität Gottes hinwegsetzt. Und die Folge wissen wir ja, was passiert. Also sie wurde angekündigt, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Sehen wir die Folge? Und die Folge ist natürlich, also was sagen wir jetzt heute, natürlich ist gekommen, und sie sind auch gestorben. Sie wurden zuerst getrennt, sie wurden aus diesem Bereich, diesem wunderbaren Bereich, in dem sie waren, hinausgetrieben. Es wurde dafür gesorgt, dass sie nicht zurück können, auch ein wichtiger Punkt. Und sie sind dann später auch gestorben. Und das, was wir von dem zweiten Teil von Wolfgang, was wir gehört haben, betrifft ja dann diese Begrenzung, diesen Bereich vom Leben des Menschen und vom Ort des Lebens des Menschen, der nachher kam, also der, wo sie schon in Sünde waren, und ihre Kinder waren ja dann auch wieder in Sünde geboren und so weiter. Und ich finde es einfach wunderbar, wie wir in so zwei, drei Versen ganz zu Beginn des Wortes eigentlich schon die ganzen Grundlagen sehen. Was Gott mit dem Menschen auch wollte, sehen wir auch in diesen wenigen Kapiteln zu Beginn oder diesen zwei Kapiteln. Und was geschehen ist, was die Aufgaben ist des Menschen, wie er gewirkt hat, was er getan hat und wie Gott auch immer wirkte. Gott immer seine Gnade bereitstand, die stand ja schon vorher schon bereit, bevor sie, ja, oder die zwei, oder der Mensch, der stand ja schon in der Gnade Gottes, wurde er schon in der Gnade Gottes in diesem Sinne geboren. Ich möchte noch danken. Herr Jesus, wir können nur sie immer wieder vor dir niederknien, beugen im Geiste, im Herzen und sehen, wie alles gekommen ist. Und wir sehen, was du mit dem Menschen wolltest, dass du ihm alles gegeben hattest, damit eine wunderbare Beziehung zu dir bestehen konnte. Denn der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen und leider hat er es zerstört. Und du hattest aber in deinem Ratschluss schon vor Grundlegung der Welt gewusst, wie alles kommen wird. Und du hattest die Lösung dazu, die dich alles gekostet hat. Du hast deinen Sohn gegeben, den Herrn Jesus, bis in den Tod. Um den Tod, den wir selber verursacht haben, oder aus diesem Tode, den wir verursacht haben, auch dein Leben den Glaubenden zu geben. Und wir danken einfach, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, was du tatest, was dein Wille war und ist, und dass wir jederzeit und immer mit deiner Hilfe rechnen können, diesen Willen zu tun. Und dass wir jetzt auch uns immer wieder darüber unterreden dürfen, teilen dürfen, austauschen dürfen, was wir gefunden haben in deinem Worte, und uns auch freuen dürfen auf das, was noch kommen wird. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Noch ein kleiner Anschlussgedanke zu dem, was schon gesagt wurde. Auch Olivier hat es ja angedeutet. Ich hatte ja gesagt, Naturgesetze, die kann man nicht überschreiten. Die gelten einfach. Ja. Moralische Gebote können wir überschreiten, aber die angedrohten Sanktionen kommen immer. Sie kommen immer. Das Beispiel, was wir in 1. Mose 2, 17 lesen, das ist der Tod. Und dann lesen wir ja in Kapitel 5, Adam, Moment, was? Vers, alle Tage Adams, Vers 5, 1. Mose 5, Vers 5. Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Und da geht es so ganz brutal weiter. Und er starb, und er starb, und er starb. Also das sehen wir also durch diese ganz klare Darstellung. Ja, die leben, lange sogar, aber sie sterben. Und es ist auch heute so, es sterben alle noch. Immer. Vielleicht ist, es gibt ja noch eine Entrückung, aber das ist der geringste Teil der Menschen, die dann vielleicht nicht sterben wird. Aber es ist allen, ob Christen oder Nicht-Christen, müssen diese Konsequenz des gefallenen Menschen tragen. Wenn man dann so eine Beerdigung besucht, wird einem das wieder klar. Und das ist auch wichtig, dass man das, dass es einem klar wird, dass es eben diese Konsequenzen gibt. Ja, das Gericht wird kommen auf die, die nicht sich unter das Blut des Herrn Jesus gestellt haben, sondern die eben verweigert haben, die nicht glauben wollen. Wer glaubt, ist doch vor dem Gericht gefeit, aber sterben ist er trotzdem. Also diese moralischen Gesetze, die erfüllen sich auch, aber eben mit einer gewissen Verzögerung. Und das macht manche Menschen leichtsinnig.
Ich wollte auch was dazu beitragen. Und zwar, eingangs hat der Hans-Peter gesagt, oder beziehungsweise gefragt, zwei Fragen. Kann jemand Gottes Gnade widerstehen? Kann man Gottes Wünsche abschlagen? Ja, und wir haben gesagt, ja, das kann der Mensch. Weil er auch souverän ist, nach dem Bilde Gottes geschaffen und kann halt das tun. Gott hat die Bäume geschaffen, Gott hat die ganze Schöpfung geschaffen, den Menschen nach seinem Bilde und souverän an sich. Nur zur Erinnerung, das heißt Monarch, unumschränkte Herrschaft. Und dann kommen wir auf so ein Niveau, dass so einem Herrscher der Mensch ja trotzen kann, Nein sagen kann. Und ich habe da zwei Bibelstellen gefunden, zum Beispiel Hiob 23, 13. Ja, vielleicht nur der Vers, natürlich Zusammenhang wäre besser, aber nur einen Vers. Hiob 23, Vers 13. Doch er bleibt sich gleich. Und wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. So kann man richtig verstehen. Keiner kann seinen Sinn ändern. Dann Psalm 115, Vers 3. Psalm 115, Vers 3. Da heißt es, aber unser Gott ist in den Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Aber unser Gott ist in den Himmel. Alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Dann Jesaja 46, 10. Wo wir das auch so deutlich sehen. Jesaja 46, 10. Oder vielleicht ab 9. Gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Vers 10, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und so weiter. Ja, und man denke auch nur an den Menschen, der vielleicht meint, irgendwo auch durch Gebete Gott umzustimmen und sagt, ja, wie irgendwie eine Art Gänsefüßchenerpressung. Wenn ich bete, dann muss Gott reagieren, dann muss er das und das tun. Und das tut er nicht oder nicht so. Und ich denke, das muss man vielleicht unterscheiden. Ich stimme voll zu, dass der Mensch, wie Hans-Peter das so ausgeführt hat, kann Nein sagen. Er kann den Wunsch Gottes abschlagen, er kann Gottes Gnade widerstehen. Nur es gibt vielleicht Bereiche, ich würde das so vielleicht laienhaft formulieren, wo Gott so souverän ist, dass er zum Beispiel alles, was keine Seele hat, das, was kein Leben hat, da bestimmt Gott souverän. Da hat ihm keiner was hineinzureden. Oder die Sache mit Gestirnen, mit dem Himmel, mit den Jahreszeiten. Da braucht Gott keinen Menschen, da tut er, was er will. Und jetzt kommt der Mensch ins Spiel, nach seinem Bilde geschaffen, und er dreist sich, Gott zu widersprechen. Aber nur von da hat Gott Widerstand. Ich denke, alles andere muss vor Gott schweigen und wirklich da anbetend anerkennen, dass er Jehova ist. Ich habe heute auch so gelesen, Ahab, der König da, wie er da kämpft gegen Amram, glaube ich, gegen, in Damaskus da, gegen den König Ben-Hadad. Und Gott hilft, weil er zeigen wollte, Ahab sollte erkennen, dass er Jehova ist. Durch sein Eingreifen, wo er dann mit ein paar Menschen da, 100.000 mehr noch, in den Tod gab, damit Ahab siegen kann, so ein schlechter König. Nur um ihm zu zeigen, ich bin Jehova, der Gott Israels. Und das ist, denke ich, so eine, dass er den Menschen, dass er das Volk Israel, dass er sich auf so ein Niveau, ja, sage ich mal, runterlässt, und das so hinnimmt, dass ihm ein sterblicher Mensch widersprechen kann. Das ist wirklich, da setzt einen in Erstaunen. Ich wollte noch beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass das so wirklich wahr ist, dass du gnädig und barmherzig bist, aber auch zugleich souverän, absolut heilig. Und wir haben da wirklich manchmal Probleme damit, ich habe Probleme damit, das irgendwie auf eine Linie zu bekommen und ja, umfassend zu verstehen. Ich kann nur anbieten und dich loben und preisen, dass du wirklich dich erbarmt hast und deinen Sohn gegeben hast, damit wir jetzt so eine Stellung vor dir haben, dass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit geworden bist. Dass du das getan hast, damit wir jetzt deine Kinder sein dürfen. Nimm du Lob und Dank dafür, du wunderbarer Gott, den wir anbeten, den wir ehren und loben. Amen.
Amen. Amen. Und da können wir ja, wo wir uns jetzt hier versammeln, umso dankbarer sein, dass wir den Ewigen erkannt haben, dass wir jetzt in die Stellung von einem tot in Sünden gefangenen Menschen zu der Stellung eines Anbeters gekommen sind. Und das erinnert mich auch an die Begebenheit. Versteht man mich? Ja? Okay. Das erinnert mich dann auch an die Begebenheit aus 5. Mose 26, was ja auch ein wunderbares Bild der Anbetung ist. Und die Israeliten wurden ja angewiesen, nachdem sie in das verheißene Land angekommen waren, die Erstlingsfrüchte des Landes an diesem Ort zu bringen, welches der Herr erwählen würde. Wir wissen, dass es dann ja Shiloh sein würde, wo er da selbst seinen Namen wohnen lassen würde und dass sie ihn an diesen Ort Opfer darbringen sollen. Und der Opfernde musste dann zum Priester gehen, den Korb mit Früchten vor dem Altar Jehovas niedersetzen lassen und dann bekennen, dass er in das Land gekommen sei, welches der Herr seinen Vätern verheißen hatte. Und der Opfernde kam als ein Israelit, der sich halt bereits in dem Land der Verheißung befand und der dies halt auch wusste und bekannte. Und als solche brachte er seinen Korb mit Erstlingsfrüchten dar. Und dann sollte er vor Jehova bekennen und sagen, in Kapitel 26, die Verse 5 bis 11, nochmal die Verse 5 bis 11, und du sollst vor Jehova dein Gott anheben und sprechen, ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Und er zog nach Ägypten hinab und hielt sich daselbst auf als ein geringes Häuflein. Und er wurde daselbst zu einer großen, starken und zahlreichen Nation. Und die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu Jehova, dem Gott unserer Väter. Und Jehova hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck. Und Jehova führte uns aus Ägypten heraus mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit großem Schrecken und mit Zeichen und mit Wundern. Und er brachte uns an diesem Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Jehova, mir gegeben hast. Und du sollst dich vor Jehova, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jehova, deinem Gott. Und du sollst dich freuen, all des Guten, das Jahwe, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Also, das ist wirklich Anbetung. Und nicht, wie das heute verstanden wird, dass wir, wenn ich in einem Gottesdienst sitze und halt einfach mit dabei bin, dass das halt Anbetung ist oder Wortbetrachtung, was wir ja danach auch machen, ist ja eigentlich auch keine Anbetung, sondern kann Anbetung hervorbringen. Und der Israelit kam dann halt in der vollen Gewissheit seiner Errettung, aus der Hand aller Feinde errettet, in der völligen Gewissheit, dass er sich bereits in Kanaan befand, in einem Land von Milch und Honig. Fließend kam er dann mit den Erstlingsfrüchten dieses gesegneten Korbes. Und wir dürfen jetzt auch als gesegnete Anbeter dem Vater Dank darbringen, Anbetung darbringen. Wir müssen nicht mehr zu einem Heiligtum, hier im irdischen Heiligtum kommen, sondern wir sind versetzt worden, bildlich gesprochen, im himmlischen Kanaan, sitzend zu Rechten in Christo und haben die Vergebung der Sünden, sind auch befreit von der Macht des Teufels und ja, dürfen als stetige Anbeter dem Vater seinen Sohn darbringen und ihn dafür loben und preisen. Und ich würde dafür auch noch mal einmal gerne beten. Vater, ich danke dir, dass wir einst als tot in Sünden hier auf der Erde gewandelt sind, als Kinder Adams, als Verlorene, Verdammte, eigentlich keine Hoffnung sehend in der Welt, nach den Lüsten unseres Fleisches und Gedanken nachwandelnd umhergegangen sind. Aber du wolltest nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Du wolltest, dass oder willst, dass alle errettet werden. Und du hast jeden Einzelnen und rufst jeden einzelnen Menschen, wie auch immer, du ziehst ihn. Und eines Tages gabst du deinen Sohn auf diese Welt und nur auf der Grundlage seines Todes, seines Erlösungswerkes haben wir, und natürlich mittels des Glaubens, haben wir das ewige Leben. Wir haben den Heiligen Geist, Vater, der in uns wohnt bis in Ewigkeit. Wir dürfen zu dir, Abba, Vater, sagen. Wir haben den Zugang durch den einen Geist zu dir. Wir haben so viele reichliche, geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern. Mit diesen ganzen Körben der Segnungen, die du uns schenkst, wollen wir dir diese Körbe darbringen und dir danken und dich loben und dich preisen und dich anbeten. Amen.
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 Könnten wir bitte das Lied Nummer 35 singen? Lobe den Heiland, Lied Nummer 35.
Lobe den Heiland, o Seele, den Heiland der Sünde. Lobe ihn alle, ihr Adams erlösete Kinder. Singet mit Macht, dem der euch selig gemacht, dem Starken, dem Überwinder. Lobet den Hirten, den Guten, der selber gestorben, der durch sein Opfer dir ewige Versöhnung erworben, der durch sein Blut machte auf immer gut, mehr als die Sünde verloren. Lobe den Heiland und werde nicht müde zu loben. Lasst Welt, lasst Sünde, lasst Teufel und Zweifel nur toben. Kurz ist die Zeit, sein Kommen ist nicht mehr weit. Dann singst du, rühmest du droben.
Wenn wir das Lied jetzt gesungen haben, das passt so wunderbar auch zu dem, was wir gehört haben vorhin aus 5. Mose 26. In 5. Mose 26, was bringt der Anbeter? Die Erstlingsfrucht des Landes. Was ist die Frucht des Landes hier? Der Herr Jesus. Was können wir bringen in der Anbetung, den Herrn Jesum? Die Erstlingsfrucht des Landes. Und dann ist wunderbar, das haben wir jetzt nicht gelesen, ab Vers 12, da sieht man, dass andere davon genießen. Wenn wir etwas bringen, wenn wir den Korb bringen, dann bekommt Jehova und dann bekommen alle Anbeter eine wunderbare Vorstellung von der Erstlingsfrucht des Landes vom Herrn Jesus. Übrigens noch ganz kurz. Wir, die wir da hier sind, wir sind ja alle super, oder? Der Olivier, was hat er jetzt wieder? Wir sind alle super. Der Martin ist super. Ich übrigens bin auch super. Woher kommt das Wort super? Ihr müsst das, ich habe ja ein wenig Latein gehabt. Nicht viel, aber das weiß ich doch noch. Super ist die Grundform von Souveränität. Man muss nur das P zu V verwandeln. Im Latein. Und dann sehen wir, wer von uns braucht das Wort super nicht 3-4 Mal am Tag? Alle brauchen es. Wir wussten es noch nicht. Und so habe ich null Bedenken, das Wort souverän zu gebrauchen, aber man muss es jeweils erklären. Das hat Olivier ganz am Anfang richtig erkannt. Das muss man bei jedem Wort. Ich kannte mal einen sehr eifrigen, der hat immer vom Herrn Jesum geredet und hat immer gleich gesagt, das ist der Retter. Er hat das Wort Jesus gleich auf Deutsch dann gebracht, erklärt, was bedeutet Jesus Retter. Und das ist halt bei jedem Wort so. Manchmal ist es gut, wenn man es etwas erklärt, woher kommt dieses mittellateinische Wort souverän, vom Wort super, das wir heute in der deutschen Sprache problemlos verwenden. Aber wir wissen auch, dass wir alle fehlbar sind, obwohl wir souverän sind.
Darum passen meine Initialen so gut, wie du das vorhin, glaube ich, sogar gesagt hast, vielleicht nicht bewusst. Oh weh, wenn ich auf mich schaue. Oh weh. Okay, aber wir haben das Lied gesungen, es passt wirklich sehr gut. In der letzten Strophe, Strophe 3, lobe den Heiland und werde nicht müde zu loben. Ich habe diese Woche, glaube ich, mal geschrieben, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Ist natürlich überhaupt nicht mein Spruch, sondern den habe ich einfach irgendwo abgespeichert, gehört, aber er stimmt sicher. Und wir haben das ja jetzt gesungen. Wir wollen den Heiland loben und wir werden, sollen und wollen nicht müde werden zu loben. Denn die zweite Zeile, lass Welt, lass Sünde, lass Teufel und Zweifel nur toben. Kurz ist die Zeit. Und das erlebe ich immer wieder selber. Wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche, und ich wünsche mir natürlich, ganz ehrlich, das ist immer schön, so schmalen Bandbreite geradeaus geht, nicht allzu holprig ist, aber es ist eben immer anders. Und wenn ich dann das lese, ja, kurz ist die Zeit. Und ich denke, natürlich meint es hier vielleicht, kurz ist die Zeit bis zu seinem Kommen. Das stimmt ja auch. Und wir leben ja trotzdem in der Zeit. Und ich denke, ja, Geschwister, die sich jetzt mit uns auch zum Herrn Jesus hin versammeln in der Anbetung oder vielleicht auch nicht dabei sind, aus körperlichen, seelischen Gründen und so weiter. Und wenn ich manchmal auch angeschrieben werde im Facebook, staune ich immer wieder, wie da Menschen kommen und ihre Situation kurz schildern, und da muss ich sagen, ach, wie gut habe ich es, zumindest in den äußeren Umständen. Aber ich habe auch seelische Nöte, und für beide ist die Zeit kurz, die wir da sind. Es ist ein Dampf, der vergeht, und die Ewigkeit ist ewig. Und ich finde das auch etwas Wichtiges, etwas Tröstliches, dass wir das einander irgendwie so auch wieder sagen, zeigen, und vor allem zeigen, was nachher ist. Sein Kommen ist nicht mehr weit. Dann singst und rühmest du droben. Finde ich einfach etwas Wunderbares. Ist mir jetzt ganz spontan noch so in den Sinn gekommen, dass wir wirklich auf den Herrn Jesus blicken. Das ist nicht irgendwie einfach so ein trockenes, sage ich jetzt vorsichtig, Heben des Kopfes und irgendwie gegen oben schauen und denken, ja, der Herr Jesus kommt, sondern wirklich etwas, was ins Herz gehen darf. Und wenn wir Gott loben und wenn wir all unsere Sorgen auch ihm bringen, dann hilft er uns auch, in der Zeit unsere Herzen zu stärken, auch wenn wieder Zeiten kommen, wo Schmerz da sind, wo Fragen da sind und so weiter. Lass Welt, lass Sünde, lass Teufel und Zweifel nur toben. Die kommen immer. Wir leben mitten in denen. Und trotzdem ist die Zeit kurz. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten.
Darf ich noch zwei, drei Verse zu dem, was Olivier gesagt hat, zitieren? Er hat es ja schon angedeutet, aber ich lese mal 2. Korinther 4 ab Vers 16. 2. Korinther 4 Vers 16 und folgende. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen, überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig.
auch nochmals einen kurzen Gedanken zu 5. Mose 26. In 5. Mose 26 haben wir ja gelesen, wurde vorgelesen, dass man, der Priester stellt dann den Korb im Vers 4, nimmt ihn von der Hand des Mannes und legt ihn, stellt ihn vor den Altar Jehovas. Aber was macht der Mann, der den Korb gebracht hat? Das sehen wir dann im zweiten Teil. Man bringt das nicht nur in die Zusammenkunft, also hier jetzt in das Zelt der Zusammenkunft oder hier jetzt in die Anbetungsstunde, sondern im Vers 13 steht dann, dass der Mann dann redet. Der Mann, der gesammelt hat, der redet. Und wir sind solche, die vor Gott etwas bringen und reden, dass wir anbeten dürfen. Wir können anbeten und sagen, was wir wo bekommen und jetzt Jehova, dem Herrn Jesus, Gott, dem Vater, vorstellen, weben dürfen, ihm sagen dürfen. Noch ein Gedanken zu 5. Mose 26, Vers 1 und Vers 2. Oft weiß ich von der Sonntagsschule noch Kain und Abel. Warum hat Gott den Kain sein Opfer nicht angenommen? Hat er jetzt den Kain nicht angenommen oder sein Opfer? Da werdet ihr zu 99% die falsche Aussage hören, weil Kain Früchte vom Erdboden genommen hat, was natürlich Blödsinn ist. Das sind Leute, die 5. Mose 26, Vers 1 nicht gelesen haben. Kain wurde nicht wegen dem verworfen, was er gebracht hat, sondern der erste Johannesbrief zeigt, Kapitel 2, Kain wurde verworfen, weil er der Kain war, weil er ein böses Herz hatte. Nicht das, was er brachte, war böse. Dann wären nämlich die Schafe von Abel auch böse gewesen, denn was haben die gegessen? Auch Frucht vom Erdboden. Nur das zum Sagen. Also hier sehen wir die Erstlinge, der Erstling vom Erdboden ist das wunderbare Bild auf den Herrn Jesus.
Und wir dürfen ja da sehen in 5. Mose 26, Vers 9, was überhaupt die Grundlage ist. Sie sind ja aus der Wüste gekommen und er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und ich habe beides sehr gern, aber es geht nicht um das, was in den Magen geht, über den Gaumen, sondern es geht darum, was es bedeutet. Und Milch und Honig fließt, das spricht vom Leben. Beides spricht vom Leben. Milch, die Nahrung für das Kleine, das Kind, für das Tier. Und Honig spricht auch von den Bienen. Und wer einmal Bienen hat oder einen offenen Bienenstock hineinsah im Frühling, vor allem dieses Leben dort drin, ist unglaublich. Und wollte nur darauf hinweisen, dieses Leben, das haben wir erhalten, doch Glauben, sein Leben. Und jetzt können wir eben diese Erstlingsfrucht bringen, ihn. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Ich möchte vor den Brotbrechern noch danken. Herr Jesus, immer wieder zeigst du uns in deinem Worte, wie du bist, wer du bist, was wir sind, was der Mensch ursprünglich war, wie er war und wie er geworden ist und was du uns heute in dir geschenkt hast, so dass die gefallenen Menschen alle zu dir kommen dürfen, umkehren dürfen, glauben können, dein Leben geschenkt erhalten und so in Anbetung wie wir jetzt die Glauben haben, vor dich treten dürfen und aus deinem Worte das nehmen, was du uns geschenkt hast und es vor unserem Gott und Vater hingeben können, hinreichen können und darüber reden dürfen, uns daran erfreuen und auch wissen dürfen, dass du unser Herzenskenner bist, auch unser Herzenströster. Und dass wir jetzt zusammen, wenn wir das Brot brechen, uns auch daran erinnern dürfen, dass wir teilhaben an dem, was du uns gegeben hast, dein Leben. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Ich möchte noch kurz was sagen vor dem Kelche trinken, auch noch was sagen, was Sie gesagt haben, was du gesagt hast, das wir aber nicht gelesen haben im 5. Mose 26, Vers 13. Essen und sich sättigen, so sollst du zu Jehova, deinem Gott, sprechen: Ich habe das Heilige aus dem Hause weggeschafft und habe es auch dem Leviten und dem Fremdling, der Waise und der Witwe gegeben nach allen deinen Gebot. Ich möchte noch danken. Ja, Jesus, ja, das redet auch von dem, dass auch wir in eine wunderbare Gemeinschaft gekommen sind mit dir und mit deinem Vater aufgrund deines Opfers, weil du dich hingegeben hast zum duftenden Wohlgeruch. Ja, und du hast als das vollkommene Opfer dein Leben hingegeben, dein Blut vergossen, dass wir in diese Gemeinschaft kommen konnten und können nur dich preisen, dich erheben vor unserem Gott und Vater. Amen.
Amen.
Vielleicht ist es mir auch noch erlaubt, kurz etwas zu sagen. Am Anfang haben wir ja die zwei Fragen gehabt und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn der Souveräne, wenn der Wunsch des Souveränen nicht erfüllt wird, verliert er seine Souveränität. Und da kann man vielleicht eben diese Schriftstellen, die wir vom Valentin gehört haben, gut nutzen. Also es war so meine Antwort auf meine Frage, die sich mir stellte, aber auch vielleicht wegen der Liebe haben wir gehört. Und da ist mir jetzt nicht der 1. Johannes 4,7 in den Sinn gekommen, sondern der Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erwies seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also er ist wegen uns Sünder gestorben. Und das haben wir ja jetzt auch zum Ausdruck gebracht. Ja, wir danken dir, dass wir dich so loben dürfen, dass wir den Herrn Jesus dir hinlegen dürfen, so wie was er für uns getan hat, in aller Bescheidenheit. Und wir danken dir dafür, dass du uns das ermöglichst, schon hier auf dieser Welt, wo wir noch sind, aber wir dürfen es in alle Ewigkeiten tun. Amen.
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 Dann machen wir eine kurze Pause bis um 15:45. Treffen wir uns wieder zur Wortbetrachtung. 11:15. Dann fahren wir weiter in der Wortbetrachtung. 1. Mose 29. Ich habe mir aufgeschrieben Vers 31, wenn das stimmt. Oder Valentin, magst du schon lesen? Kannst du oder magst du lesen schon?
Vielleicht noch ein paar Mal nicht. Danke. Danke, Martin, dass du das übernimmst.
Okay, dann Martin und nachher Andi die Zusammenfassung.
Vers 31. Und als Jehova sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil Jehova mein Elend angesehen hat, denn nun wird mein Mann mich lieben. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach, weil Jehova gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach, nun diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren, darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach, diesmal will ich Jehova preisen, darum gab sie ihm den Namen Juda, und sie hörte auf zu gebären. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da beneidete Rahel ihre Schwester und sprach zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, so sterbe ich. Da entbrannte der Zorn Jakobs wider Rahel, und er sprach, bin ich an Gottes statt, der dir die Leibesfrucht versagt hat? Und sie sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, gehe zu ihr ein, dass sie auf meine Knie gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zum Weibe, und Jakob ging zu ihr ein, und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bilha, die Magd Rahels, ward wiederum schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, kämpfe, Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch obsiegt, und sie gab ihm den Namen Naphtali. Mal bis hierher.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung zum letzten Mal. Dass Leas Augen blöde waren, ist eine blöde Übersetzung. An dieser Stelle steht das hebräische Wort Rakot, was die Wurzel Rach hat. Es bedeutet zart, weich, sanft und so weiter. Lea sah und ihre Augen funktionierten wie die ihrer Schwester Rahel. Wir sehen in dieser Familiengeschichte mit Jakob, dass die ganze Familie verschlagen war. Alle hatten untereinander Intrigen. Es ist die gleiche alte Geschichte, die sich seit dem Sündenfall bis heute durchsetzt. Jakob teilte der Familie nicht mit, was er im Traum sah und welches Gelöbnis er machte, sondern er war wieder auf seinem alten Weg. Äußerlich zeigte Jakob keine Erkenntnis, aber innerlich war Jakob gläubig. Insgesamt war es ein langer Weg, der über viele Jahre andauerte, bis er am Ende seines Lebens segnen konnte. Ein Moment, in dem Zustand und Stellung übereinstimmten. Jakob war 77-jährig, als er mit Laban übereinkam, und 7 Jahre diente er um Rahel. Er war damit 84-jährig, als er zuerst Lea und dann Rahel heiratete. Jakob musste immer wieder von Gott zurechtgewiesen werden, so dass er auf den Wegen Gottes wandelte. Ob wir das auch bei uns merken, wenn das Leben nicht nach unserem Willen verläuft? Jakob entwand, Entschuldigung, falsch geschrieben. Jakob empfand Rahel als schön, obwohl diese die Schafe weidete und dadurch vom Wetter gekennzeichnet war. Auch David war gekennzeichnet, wurde aber wie Rahel als Schönling gesehen. Was schön ist, liegt allein im Auge des Betrachters. Der Charakter ist die innere Haltung, die nach außen im Verhalten sichtbar wird. Das Ansehen ist die Stellung, die jemand in der Gesellschaft hat. Die Gestalt ist der Körper, der beurteilt werden kann. Wir müssen nicht betrügen, damit Gottes Vorhersagen erfüllt werden. Es war also nicht notwendig, dass Jakob Esau betrügen musste, um den Segen des Erstgeborenen zu erhalten. Wenn Gott uns Zusagen macht, dürfen wir ihm alles überlassen. Ein Haus voller Betrüger. Selbst Lea sagte nichts, als Jakob vermutlich alkoholisiert sie nicht erkannte, sondern ließ es geschehen. Das zeigt uns auch, dass sie auf ihren Vater hörte und sich damit an seinem Betrug beteiligte und mitschuldig wurde. Wie viel wusste Rahel über diesen Betrug? War auch sie mitbeteiligt? Das war meine Frage zur Sache und das war schon von mir. Vielleicht hat aber jemand noch andere Punkte oder Korrekturen.
Also zu deiner Frage, da bin ich überzeugt, dass ihr Vater zuerst mit Rahel geredet hat und ihr das erklärt hat, wir müssen da einen Tausch machen. Die wusste es hundertprozentig, die hat an diesem Betrug auch ihren Anteil gehabt. Also ich bin überzeugt, also das ist meine persönliche Überzeugung. Es konnte eigentlich nicht, gar nicht anders sein.
Wie heißt es so schön? Die steckten alle unter einer Decke, um ihr Ziel zu erreichen. Und ja, Laban ist ja, zeigt sich ja im Weiteren auch der Sache würdig, indem er auch den Jakob weiter betrügt durch welche Art von Schafe er behalten darf und nicht behalten darf. Und dann betrügt Jakob zurück.
Was wir in der Ehe von Jakob sehen, ist, dass es sehr schnell Kinder gab. Das ist ja bei vorher nicht so gewesen, aber hier gab es sehr schnell Kinder. Nicht durch die Rahel, aber durch die Lea im Vers 32. Und da sehen wir auch, dass Lea, nicht bei allen Kindern, aber die meisten Kinder, die Lea hatte, bekam, gab Lea den Namen, nicht der Jakob. Bei einem Kind weiß man es nicht, weil es nicht steht, aber hier sieht man, dass Lea einen bezeichnenden Namen gegeben hat. Das ist in der Bibel nicht immer so. Im Neuen Testament, da werden zum Beispiel Kinder nummeriert, die haben keinen Namen, aber eine Nummer. Und das war früher auch statthaft. Wir haben das jetzt bei uns nicht so gemacht, aber man hätte auch nummerieren können. aus dem Römerbrief zum Beispiel.
Und es ist ja schön, in der jeweiligen Anmerkung steht auch immer, was das auf Deutsch bedeutet, die Namensbedeutung des Sohnes. Da sieht man ja auch die Konflikte, spiegeln sich die Konflikte innerhalb der Schwesternschaft ab. Das war ja ein richtiger Gebärkrieg, was da losgetreten wurde. Und das ist halt das Problem, wenn, ja, sieht man ja auch später bei Elkana und Hannah und die andere Frau heißt, weiß ich nicht. Und die, also der Mutter von Samuel, ja, da ist es auch so gewesen, dass die quasi in einem Gebärkrieg waren. Ja, und das im Gegensatz zu heute, nicht generell, aber durchaus, war das früher sehr viel wichtiger. Nachkommen. Heute sind ja materielle Dinge oft viel wichtiger. Ich kenne meine Studentenzeit mindestens 2-3 Paare, die haben und wollten auch keine Kinder, haben keine Kinder. Jetzt sind sie alt. Es ist halt ihre Entscheidung, aber die haben halt ihren Wert woanders gefunden. Aber die damals, die wollten einfach Kinder haben. Und wie man so sieht, dass es mit Vorzug und, oder steht hier Hass, zu tun hatte, da hat auch der hat auch Jehova eingegriffen und es gefühlt, dass Lea einfach früher und mehr Kinder bekam als die Rachel.
Wenn ich daran anknüpfen darf, mir kommt es so fast vor, die Mägde, das haben wir auch kurz vorgelesen, die waren einfach so in die Situation, in der Situation drin, die hatten eigentlich gar nichts zu sagen, also konnten auch nicht die Namen dann vergeben, also die Namen gab dann die Rahel, und zwar ja die Kinder der Magd, also die Magd, die war da so hin und her gereicht, irgendwo ohne größere Bestimmungsrecht waren die gefügig, machten da mit.
Klingt mir fast so wie heute, wie das, was heute als Leihmutter bezeichnet wird. Ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber es klingt so ähnlich.
Ja, ich denke, man kann auch so sehen, die Kinder von Lea, das war so eine Art Kompensation. Gott schenkte diese Kinder, 30 heißt es ja, 31. Und als Jehova sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Die wohnten auf engstem Raum. Denn Vers 30 heißt es, Jakob ging auch zu Rahel ein und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Das musste er tagtäglich miterleben, das ist ja nicht so verborgen geblieben. Und auf einmal bekommt Lea Kinder. Ja, das ist wirklich ein Geschenk Gottes für sie wohl gewesen.
Ja, man muss das immer im Kontext dieses unter einer Decke Steckens betrachten. Die haben ja alle zusammen mitgewirkt, um den Jakob zu betrügen. Und das sind einfach die Konsequenzen, die daraus kommen. Jakob war in die Rahel verliebt und musste die Lea noch nehmen. Das sind natürlich nicht so ideale Voraussetzungen. Ich möchte nicht wissen, was für Gefühle in denen vorgegangen sind. Das war sicher gewaltig, aber kommt hier nur so andeutungsweise zum Ausdruck, in dem steht, und als Jehova sah, dass Lea gehasst war.
Dieses Hassen, da habe ich noch eine Frage. Also wir haben es beim Vorlesen vielleicht gehört, wie Martin dieses gehasst so betont hat. Ich weiß nicht, ob das da so bewusst war. Aber doch jetzt die Frage, im Hebräischen ist das, glaube ich, eben nicht so einfach, dieses gehasst, oder vielleicht haben einfach die Übersetzer zu wenig Fantasie gehabt, da eine bessere Übersetzung zu wählen. Ich weiß nicht, hat jemand da Forschung betrieben?
Ja, es ist ja auch im Neuen Testament, also jetzt mit unseren Übersetzungen, die wir in der Regel verwenden, Elberfelder oder so, wird ja das Wort hassen auch gebraucht. Und da muss man auch immer dann schauen, was meint es wirklich. Weil unter Wort hassen verstehen wir oft nicht das, was die Bibel dann meint. Aber der Übersetzer musste ja ein Wort wählen, und du hast ja schon gesagt, im Hebräischen, aber auch im Griechischen hat Hass nicht immer die Bedeutung, die wir ihm im Unterbewusstsein zumuten. Aber manchmal stimmt es auch. Also wir sollen ja hassen, unbedingt. Also wir sind verpflichtet zu hassen, die Sünde. Und da meint es absolut. Aber zum Beispiel, der Jesus sagt auch in den Evangelien, die Eltern hassen. Aber da meint er nicht hassen wie bei der Sünde, sondern da sieht man, dass man einen Unterschied machen muss in der Wertigkeit. Was ist an erster und einziger und oberster Stelle? Die Liebe zum Herrn Jesus. Und alles andere, relativ gesehen, deutsches Wort hassen, aber man könnte vielleicht ein schlaueres Wort wählen. Ja.
Alles andere verblasst dagegen, vielleicht kann man es so ausdrücken. Ja, das ist richtig. Wenn dein Partner, deine Frau, respektive eben dann nicht diese Liebe zum Herrn Jesus teilt und dich vielleicht sogar davon abbringen will, dann darf man nicht dem Mann zuliebe oder der Frau zuliebe davon ablassen, sondern das hat die höchste Priorität, wie schon gesagt. Das andere muss dann eben zurückstehen. Das führt natürlich zu Spannungen, aber die sind eben klar. Ja, deswegen ist uns auch geboten, dass man nur eigentlich Gläubige heiraten soll untereinander. Wenn man dann schon vorher bekehrt war, natürlich, wenn das erst während der Ehe geschieht, dann ist das was anderes.
Schlachter sagt zurückgesetzt oder weniger geliebt. Das hört sich schon ein bisschen human an.
Noch zum Namen Ruben. Und sie gab ihm den Namen Ruben. Sie hätte einen Sohn, oder? Oder sie hat, Jakob hier, einen Sohn, oder? Denn, eben, warum? Denn sie sprach, weil Jehova mein Elend angesehen hat, denn nun wird mein Mann mich lieben. Eben nicht zurückgesetzt, sondern nun wird mein Mann mich lieben, also sie hatte die Hoffnung jedenfalls, dass jetzt der Mann sie liebt, aber stimmt irgendwie doch nicht, oder? Das, eben in dem Sinn ist der Glaube von Lea viel weiter als von Jakob und Rahel, oder? Sie ist die Frau, oder? Und sie liebt ihren Mann und will, dass sie auch geliebt ist eigentlich, oder? Das habe ich auch immer gedacht, ja, die Lea, die ist blöde, oder? Aber es ist genau umgekehrt, ja, wahrscheinlich. Ja.
Habe jetzt noch rasch bei Van Heiden nachgeschaut. Der zieht sich gut aus der Affäre bezüglich dem Wort hassen. Der sagt, die Ungeliebte, finde ich schön.
Ich meine, das Wort hassen ist ja heute in der Woken-Gesellschaft. Ich glaube, ihr habt doch ein Mikrofonproblem. Ich glaube, es ist besser. Es hat sich ja in der Woken-Gesellschaft in ein Angriffstool verwendet, dass man alles, was einem nicht gefällt, als Hassrede bezeichnet. Das ist natürlich dummes Zeug, aber so wird es verwendet und es kann sogar unter Strafe stehen. Wenn wir zum Beispiel jemand das Evangelium bringen, das kann schon als Hassrede definiert werden. Und in manchen Ländern, da gibt es schon Strafen dafür. Das ist halt so das Zeichen der Zeit. Wenn die Wahrheit nicht akzeptiert wird, dann, wenn die Wahrheit beleidigt, das ist schon ganz schlimm.
Ja, und man darf vielleicht nicht vergessen, der Ruben war ja der Erstgeborene. Und der 5. Mose hat ja das doppelte Erbteil.
Was sagt Jakob selbst zu Ruben? Kapitel 49, Vers 3. Ruben, mein Erstgeborener, bist du meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht. Überwallend wie die Wasser sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Der ist mit der Bilha dir geschaffen. Und das ist... hat ihn wohl das Erstgeburtsrecht gekostet. Das hat er dann Josef bekommen.
Ich lese mal diese Stelle aus 5. Mose. Das scheint genau zu passen da auf unseren Abschnitt. 5. Mose 21, Verse 15 bis 17. Wenn ein Mann zwei Weiber hat, eine Geliebte und eine Gehasste, und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste, und der erstgeborene Sohn ist von der Gehassten, so soll es geschehen an dem Tage, der seine Söhne erben lässt, was sein ist. Er kann nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen, vor dem Sohne der Gehassten, dem Erstgeborenen, sondern den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, soll er anerkennen, dass er ihm zwei Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird. Denn er ist der Erstling seiner Kraft. Ihm gehört das Recht der Erstgeburt.
Ja, diese Beschmutzung des Ehebettes, das war ja dann erst für Israel am Sinai geboten, dass sie das nicht tun sollten. Da war wahrscheinlich schon eine frühere Sitte, die diese Gebräuche verurteilte. Aber Israel hat ja diese ganze Sache dann schriftlich bekommen oder durch Mose erhalten beim Sinai, also erst Jahre später.
Bin ich nicht ganz sicher, Andi. Die 10 Gebote am Sinai, 2. Mose 20 zum Beispiel, wir haben es ja mehrere Mal, die 10 Gebote, die hatten die alle schon im Herzen geschrieben, nur sie wollten es schriftlich auf Steinplatten. Ich glaube nicht, dass es ein Gebot gab, das Israel noch nicht hatte. Oder zum Beispiel, wenn wir evangelisieren, was machen wir? Die 10 Gebote lehren, wenn nichts anderes. Oder vielleicht die Bergpredigt predigen, überführt jeden, dass er verloren ist. Die 10 Gebote überführt jeden, dass er verloren ist. Und das Volk Israel in 2. Mose 19, die sagten, ja, alles, was Jehova sagt, wollen wir tun. Und dann hat er es ihnen halt noch schriftlich gegeben zum Lesen. Mose konnte zwar dann die Platte nicht halten in der Hand, aber die 10 Gebote hatten die in den Herzen. Auch Adam hatte die schon. Und ich bin auch überzeugt, da in erst, weiß ich, Lea und all die wussten doch das. Die wussten doch das.
kurzer Ausflug zu den Geboten zur Evangelisation. Da gibt es ein, danke. Da gibt es einen amerikanischen Evangelisten, der macht es so, der fragt die Leute, hast du schon mal gestohlen? Was bist du nach deiner eigenen Aussage ein Dieb? Hast du schon mal gelogen? Und so weiter. Hast du schon mal eine Frau lüstern angeschaut? Und dann müssen sie selbst bekennen, ja, ich bin ein, wie heißt so schön, Ehebrecher, lügnerischer Dieb. Und was machst du dann damit? Und das ist dann die Frage, ob sie sich dann wirklich dem Geist öffnen, der sie zum Herrn führen möchte, zur Bekenntnis und zur Umkehr. So, das war der Ausflug.
Es gab schon Dinge, die Israel vergessen hatte im Lauf der Zeit in Ägypten. Zum Beispiel, als dann Mose mit dem Volk gezogen ist, da mussten sie zuerst wieder lernen, wie man opfert. Und dazu hat ein Moabiter ihnen gezeigt, wie man das macht, interessanterweise. Die hatten das offenbar nicht mehr gekonnt, aber Abraham hatte es noch gekonnt. Der wusste das, wie man opfert, aber das ist halt dann... Wie zum Beispiel was hat Israel in der Wüstenreise nicht gemacht? Keine Beschneidung, obwohl sie das Gebot hatten. So ist der Mensch halt. Oder?
Es ist ja auch schön, die Namen der Söhne Leas zu sehen. Sagen ja auch viele viel aus. Sie hat einen Sohn, das ist der Ruben. Simeon ist Erhörung. Levi, Anschließung, Anhänglichkeit. Judah oder Jehuda, Gegenstand des Preises. Dan ist, glaube ich, der kommt später. Wächter, einer der Recht verschafft, das ist der Sohn der Silpa, der Magd Rachels. Und so kann man das dann durchschauen. Ich glaube, das lohnt sich mal, das nebeneinander aufzuschreiben und in Erinnerung zu behalten, was das bedeutet.
Ich wollte nochmals was sagen zu Vers 33. Nochmals, und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach, weil Jehova gehört hat, dass ich gehasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben, und sie gab ihm den Namen Simeon. Eben das noch interessant ist, weil sie sagt, weil Jehova gehört hat, oder? Ich weiß es nicht, ob das so ist, oder ob sie es einfach nur gesagt hat, oder sie war im Gebet vielleicht, weil sie gebetet hat, aber sie sagt, das, weil Jehova gehört hat, oder, dass ich oder weniger geliebt bin, oder irgendwie hat sie zu Jehova eigentlich gebetet wahrscheinlich, ja, oder, und das angenommen, erhört, oder.
Das beantwortet meine Frage, die ich eigentlich hatte. Und zwar hatte ich eine aus Kapitel 30, Vers 1. Da sagt ja die Rahel zum Jakob, gib mir Kinder. Und jetzt hast du, Martin, gerade gesagt, dass die Lea, die hat vermutlich mit Jehova geredet und erhielt Kinder. Und jetzt interessant, die Rahel geht ja jetzt zum Jakob, um diese Bitte zu verlangen. Das zeigt vielleicht auch schon etwas auf. Und sie sollte ja auch erkannt haben, dass es ja nicht körperlich an Jakob fehlte, sondern an ihr, weil er durch Jakob Kinder gezeugt werden konnte.
Das Eine Sache, die ich jetzt einfach aus dieser Beschreibung entnehmen kann, ist wirklich, dass es letztendlich an Jehova, an Gott liegt, dass die Menschen Kinder kriegen. Natürlich, der Mensch ist beteiligt, logischerweise, aber ob sie empfangen und fruchtbar sind, das ist auch immer mit Sache Jehovas, der da auch noch mitspricht, noch mitredet. Würde ich jetzt mal aus diesen Worten entnehmen, dass eben Lea durch Jehova Kinder geschenkt bekam von Jakob und eben die Rahel noch nicht. Ich hoffe, man kann das so sagen.
Bei diesen Namen ist auch wichtig, dass wir sehen, gut, diese Kinder haben den und den Namen gehabt. Man darf aber auch nicht allzu viel dann ableiten auf ihr zukünftiges Leben. Wer hätte gedacht, bei dem kleinen, lieben, süßen Ruben, was Jakob mal sagen musste über ihn. Keiner hätte das gedacht. Und Jehova hat auch gesagt, Ruben bleibt. Ruben bleibt. Ruben hat eine Zahl. Ruben lebt. Und da meint er den Stamm. Da meint er den Stamm in 5. Mose 33. Ruben wird wieder da sein. Weiß jemand von euch, wo der Stamm Ruben momentan gerade ist? Der Wolfgang hat geschaut, auch nicht gefunden. Keiner von uns weiß es. Aber wer weiß es? 5. Mose 33. Ruben lebt. Seine Männer sind eine Zahl. Kann man dann im Psalm 89 weiter verfolgen. Ich will nur sagen, also, dass man nicht jetzt Ableitungen macht aus diesem einen Namen und dann meint, ja, jetzt kann man alle Nachkommen von Josef, von Levi klassifizieren damit. Das wäre dann Spiritismus. Das wäre nackter Spiritismus. Das darf man überhaupt nicht. Diese Söhne, diese Menschen, die haben alle ihre Bedeutung persönlich, aber ihre Kinder ist jeder für sich selbst verantwortlich, 100%. Das ist eben Souveränität. Jedes Kind und Kindeskind ist selber wiederum Gott persönlich verantwortlich.
Ja, wenn man bedenkt, dass Erhörung und Anhänglichkeit, also sprich Simeon und Levi, nachher in diese Stadt der Kanaaniter gegangen sind und die alle umgebracht haben. Ja, nur als Beispiel. Wo sie ihre Schwester gerecht haben, die Dina, die da vergewaltigt wurde. Also insofern ist das absolut richtig. Ich denke, man muss es sehen für die damalige Zeit, die Situation Lea als weniger Geliebte, als Ungeliebte im Vergleich zu Rachel, sind das die Ausdrücke oder die Bezeichnungen für ihre Kinder, die da quasi ihre Befindlichkeit widerspiegeln.
Noch etwas wegen Ruben, der eben da übertrat. Und das war ja auch so, dass, also es gibt ja auch nicht der Fluch der Vorväter oder so, das ist ja eine dumme Sache. Und das würde man ja vermuten, wenn da der Fluch so weit geht, von der Ruben erhielt. Das war seine persönliche Übertretung. Und da vielleicht auch aus 2. Chronika, wo wir das ja auch lesen, zum Beispiel 25, Vers 4, ich lese ab der Mitte, nicht sollen Väter sterben um der Kinder willen und Kinder sollen nicht sterben um der Väter willen, sondern sie sollen ein jeder für seine Sünde sterben. Also das war so ist ein Grundsatz, den wir noch anderswo finden.
Oder wenn ihr an Juda denken, Es ist ein wunderbarer Name, Juda, oder? Lob, Preis, so irgendwie in diese Richtung. Aber kennt ihr ein Volk, das mehr unter dem Fluche Gottes ist wie Juda bis heute? Das dauert seine Zeit, bis sie dann erkennen, wer wirklich ihr Erretter ist und sie ihn dann in Reue und Umkehr annehmen. Das dauert, das ist noch lange nicht. So lange ist Juda Lobpreis, wunderbarer Name, dem sie aber nicht entsprechen unter dem Gericht Gottes.
Ich möchte nochmals zu Vers 34 noch was sagen. Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, nun, diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Ja, schon wieder, oder? Sie will, dass ihr Mann sie liebt, oder? Das ist auch ein Grundsatz. Wo gibt es am meisten Probleme in der Welt? Oder wo Mord und Totschlag am meisten? In der Familie, in der Ehe, glaube ich. Also auch in der Schweiz, oder? In der guten Schweiz auch sogar, oder?
Es ist ja, man muss das Ganze richtig verstehen. Sie war nicht die Geliebte, sondern die war die Ungeliebte. Aber Kinder hat sie trotzdem geboren. Also die haben dann schon ihre Ehe geführt. Nur halt graduell wahrscheinlich weniger geliebt als die Rachel. Ja, so würde ich das jetzt mal indirekt schließen. Steht da nicht explizit drin.
Die Geschichte erinnert auch irgendwie ein bisschen an das Buch Hosea, wo doch der Hosea eigentlich diese Sache nachahmen musste, eine Frau zu heiraten, die hurerisch ist, damit erkannt wird, wie es für Gott ist. Also irgendwie diese Übertragung kommt mir da in den Sinn. Also wir können vielleicht darin erkennen, wie schlimm es für Gott ist, wenn eben sein Volk untreu wird. Das wird dann eben so verglichen, wie es dem Hosea ging. Oder vielleicht auch ein wenig wie der Lea, wie schlimm das für Gott ist, zu sehen, wie sein Volk untreu ist und nicht seine Liebe erwidert.
Und auch wenn hier in dieser Familie eine Frau, die Rahel, die Erstgeliebte ist und die Lea, die Zweitgeliebte, kann man es mal so jetzt sagen, dann heißt das nicht, dass der Jakob sie nicht auch hassen kann, die Rahel. Er hasste auch die Rahel. Das heißt, eine geliebte Frau kann den Mann zur Weißglut bringen. Und der Martin hat ja schon gesagt, dass die meisten Morde in Ehen geschehen. Also in der Schweiz ist es bestimmt so. Bestimmt ist die meisten Morde in Ehen. Und die haben sich ja am Anfang auch geliebt. Und die meisten Morde in Ehe geschehen darum, weil man 1. Korinther 11, die ersten 3 Verse, missachtet. Die von Gott gegebene Ordnung. Und eine Frau kann den Mann blitzartig zur Weißglut bringen, wie das Rahel auch gemacht hat. Sie hat den Jakob zur Weißglut gebracht und er hasste Rahel. Muss man auch sehen, das geht dann ruckzuck. Und dann das blöde Gerede von Rahel, ja, wenn du mir jetzt keine Kinder gibst, dann sterbe ich. Mein, was kann der Mann dafür, wenn sie keine Kinder bekommt? Aber man kann eine Ehe mit solchen Sprüchen schon an die Spitze bringen, ja.
Ja, Ja, man kann das ja auch vielleicht ausweiten. Hier jetzt ging es um Kind, ist sehr gut verständlich. Jakob ist nicht Gott, er kann das nicht bewerkstelligen. Aber dann die Ansprüche der Frauen gehen vielleicht auch dahin. Guck mal, ich bin nicht so glücklich oder mir fehlt dies und dies. Und dann wird der Mann dafür verantwortlich gemacht. Ich denke, auch in der Ehe gibt es bestimmte Dinge, die die Frau schon irgendwie mit Gott ausmacht oder ja, im stillen Kämmerlein da vor Gott bringt. Aber der Mann ist nicht der Erfüller aller Wünsche der Frau, oder?
Umgekehrt auch gilt das natürlich genauso. Das sind einfach falsche Vorstellungen. Und auch wenn wir eine Schöpfungsordnung haben, ist es ja nicht so, dass Mann und Frau irgendwie so eine, soll ich das sagen, dass der Mann einfach immer über die Frau bestimmt und alles sagt, was sie zu tun hat und die Frau überhaupt nichts zu sagen hat. Das machen die beiden sicher auch in Liebe. Aber es ist die Ordnung, die für gewisse Dinge sicher dann klar sind und die Frau genauso lebt wie der Mann. Und ich denke auch, dass da viel Leid auch entsteht, weil der Mann dies eben auch nicht, oder vor allem der Mann nicht wahrnimmt. Sehen wir auch schon in den ersten Versen in der Bibel. Der Mann stand da, kannte das Gebot und er sagte nichts, er stoppte seine Frau nicht da, wo er hätte müssen, schon genug früh. Nachher kommen dann nur noch Ausreden und eben solche Vorwürfe, die man dann macht. Die Frau, die du mir gegeben hast und solche Sprüche, ist einfach das, was wir heute halt sehen. Und die Welt, wenn sie, sag jetzt, nimm Bezug auf die Schweiz, wenn da viele Morde, wie wir gehört haben, Tötungen innerhalb der Familie stattfinden oder zwischen Mann und Frau, dann wird natürlich, kommt der sogenannte Souverän und sagt, ja, wir müssen da die Gesetze ändern, damit das nicht passiert. Aber eigentlich müssten sie erkennen, doch es passiert, weil eben böse Herzen da sind und diese Ordnungen nicht eingehalten werden, weil keine Gottesfurcht da ist und so weiter. Also kann aus allen diesen Dingen sehr viel lernen auch im Sinne von Verstehen lernen, was um einen herum passiert, wenn man das hier liest. Und ich dachte noch bei der Namensgebung, ein Name eines Kindes kann eine Frau, ein Mann oder sie zusammengeben. Wir wissen natürlich auch nicht, wie viel oder wie stark Gott da gewirkt hat, dass jemand, ein Mensch diesen Namen gegeben hat. Und es ist ja auch so, dass Gott auch ganz klar zu gewissen Menschen spricht und sagt, nenne deinen Sohn so und so. Also diese Möglichkeiten muss man halt immer stehend da mit beachten und ja, vielleicht stehen lassen. Und wir wissen es dann nicht ganz genau, aber wie wir gehört haben, nicht da irgendetwas da hinaus oder hineinlesen und im Praktischen irgendwelche Dinge sehen wollen, die es ganz sicher nicht gibt. Das noch so, eine Bemerkung.
Ich hätte noch eine Frage oder eine Anmerkung. Eigentlich liegt es ja nach Gottes Ansehen, die eine zu geben den Menschen, also. Und die ursprüngliche Absicht Jakobs war ja, Rahel zu heiraten. Lea wurde ihm ja praktisch untergeschoben. Hätte er sich da nicht begnügen lassen sollen mit Lea? Unter Umständen sogar. Also die ganze Komplexität entsteht ja dann auch, der Familienprobleme entsteht ja auch dadurch. Und nebenher dann noch die zwei Mägde, mit denen er auch noch Kinder zeugte. Also.
Hans, du hast vollkommen recht, aber die Menschen sind halt so, wie sie sind und machen das, was sie wollen. Und sie müssen diese Konsequenzen, die hier beschrieben sind, müssen sie deshalb tragen.
Ja, das ist mir schon klar. Es ist ein ungeschminkter Bericht, ja.
Und es passt natürlich absolut zum Charakter von Jakob. der da irgendwo so hinterste Ecke so ein gewissen Glaube hin und wieder sichtbar ist, wenig, aber grundsätzlich an allem, was Gott ihm verspricht, was er ihm aufzeigt, noch seine menschlichen Mitwirkungen tun muss oder will, nicht muss, er will, und das kommt dann halt einfach nicht gut heraus, anstatt dass er halt demütig das annehmen möchte und vielleicht auch gelernt hätte, dass er ja auch ein Betrüger ist und jetzt halt betrogen wird und in diesem, sag jetzt, diesem Zustand halt einfach stehen bleibt. Ich meine, was macht ein Mann, der aus einer Kultur kommt, der, wo Polygamie erlaubt ist, der hat mehrere Frauen, jetzt wird er gläubig, oder? Der hat Riesenprobleme, oder? Wenn er die Bibel liest und nach dem leben möchte. Wobei der Jakob natürlich das gar nicht wollte. Er wollte das tun, wie er es für richtig befand, grundsätzlich. Und bei Rahel sehen wir dasselbe ja auch. Aber jetzt ist leider die Zeit schon wieder vorbei. Fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 3. Wenn ein Bruder noch Gebet hat mit uns. Herr Jesus, danken dir, dass wir jetzt wiederum der Anbetung dich sehen durften, dich, unserem Gott und Vater, bringen durften, zu deiner Ehre, zu unserer Freude, was wir in dir haben, und danken, dass wir dein ganzes wunderbares Wort haben und jetzt auch in dem Abschnitt, den wir gelesen haben von Jakob, Lea, Rahel, dass wir einfach auch sehen, was für Folgen, was für Konsequenzen es haben kann, wenn man als Mensch die Schöpfungsordnungen nicht beachtet und auch mit etwas Glauben noch meint, man müsse mit menschlichen Dingen da Sachen hinzufügen, um deine Ziele zu erreichen. Das kommt nie gut, aber wir wissen es und lernen daraus. An uns, in unserem Leben vor allem, aber auch vielleicht an unserer Umgebung. Und wir danken einfach, dass wir das alles lernen zu nützen, vielleicht auch anderen Menschen anhand von dem weiterhelfen können. Danken einfach für diese Hilfe, die du in deiner wunderbaren Gnade uns Tag für Tag immer wieder schenkst. Und wir wollen jetzt auch bitten für die Geschwister, die in körperlich sehr schwierigen Umständen sind, Nöte haben, Ungewissheiten haben vor sich, und danken auch für alle, die seelische Nöte haben, die auch zu dir kommen dürfen und denen du beistehst und zeigst, dass sie in deiner Hand sind. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Wünschen wir euch einen guten, schönen Sonntag, noch eine gute Woche und ein guter Tschüss miteinander.
Tschüss zusammen, schöne Woche.
Tschüss zusammen.